Und dann wäre es gut gewesen. Ja, ich hoffe, ihr habt euch von meinen Vorrednern von den letzten Wochen, die so tolle Bilder gemalt haben, nicht schon dran gewöhnt. Ich werde heute kein Bild malen. Ich hoffe, ihr wartet auch nicht auf eine PowerPoint-Präsentation. Auch das habe ich nicht. Und obwohl ich mit dem Uli Loth schon einige Andachtskurse gemacht habe und weiß, dass wenn man was hört, das dann am wenigsten hängen bleibt, habe ich für euch gebetet, dass doch was hängen bleibt. Und das eine ist natürlich dieses menschliche, statistische. Man sagt, wenn man was hört, bleiben nur 20% hängen. Aber wir wollen ja nicht in dem Menschlichen stehen bleiben, sondern wir wollen uns ausstrecken, dass wir ein bisschen was Übernatürliches auch mit Gott erleben. Mein Thema heute, Freiheit in Aktion, ist natürlich für einen Pfadfinder das Thema. Und mich wundert es nicht, dass du so freiheitsliebend bist. Du bist Pfadfinder, Silvi. Und erst dachte ich, wow, da geht's total um Pfadfinderei bei diesem Thema. Aber als ich dann weitergegangen bin bei dem Thema, merkte ich, da geht's um noch was ganz anderes. Also mein erster Gedanke war Freiheit in Aktion. Da denke ich unweigerlich eine riesige Landschaft, grenzenlos, und die gilt es zu entdecken. Und das Wort Freiheit, das spricht im ersten Moment so Grenzenlosigkeit, Abenteuer. Und Aktion, das bedeutet, dass man was aktiv gestalten muss. Also genau das Ding für Pfadfinder. Ich denke an die Herausforderung, die man dann hat, und dass man alles, was man als Pfadfinder gelernt hat und was mich begeistert, dass man das umsetzen kann. Also erstmal Stämme schlagen, eine Behausung bauen, eine Feuerstelle, irgendwie auch Feuer machen und alles, was dann halt dazugehört. Also das ist mein erster Gedanke und das verstehe ich unter Freiheit. Aber wie geht's mit dir? Wie steht's mit dir? Vielleicht sieht dein Bild von Freiheit da ganz anders aus. Und die Vorstellung, dass man raus in die Natur müsste und alles alleine machen, das macht dir vielleicht sogar Angst. Also, wie sieht dein Bild von Freiheit aus? Siehst du vielleicht einen All-Inclusive-Urlaub in der Südsee? Ist vielleicht Freiheit was, wo du von deinem Arbeitsplatz loskommen möchtest, weil er dich schon so lange ankotzt? Ist Freiheit vielleicht das, dass du raus aus der Familie möchtest, weil deine Kinder gerade so nervig sind? Ich weiß es nicht, welche Vorstellung von Freiheit du hast. Doch eins ist sicher, dass jeder irgendwo eine persönliche Vorstellung von Freiheit hat. Wenn du jetzt vielleicht kein Bild von Freiheit in deinem Kopf hast, dann kann es auch sein, dass es dir gerade richtig gut geht und dass du ein zufriedenes Leben hast. In der Bibel gibt es eine ganz bekannte Person, die ganz zufrieden war mit ihrem Leben. Er war schon im Rentenalter, lebte in einer für damalige Verhältnisse ganz fortschrittlichen Stadt mit zweistöckigen Häusern. Er hatte viele Schafe, Rinder, Besitz, Freunde, Verwandtschaft, eine rundum gute Lebenssituation, an der man eigentlich nichts ändern müsste. Und wenn man gefragt hätte, wie sieht dein Traum von Freiheit aus, hätte er wahrscheinlich geantwortet, weißt du, meiner Frau und mir geht's eigentlich richtig gut. Das Einzige, was wir vielleicht vermissen, sind Kinder. Das hat nicht geklappt. Doch das ist Schnee von gestern. Wir genießen unser Rentendasein und lassen es uns hier gut gehen. Und genau in diese Situation spricht Gott rein. Verlasse alles, was du hast, und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich mache dich zu einem großen Volk. Was für eine Herausforderung. Also meine erste Reaktion auf so eine Ansage wäre wahrscheinlich gewesen, also ich bin jetzt 75 Jahre alt und so ein Abenteuer, na, mir geht's doch gut hier. warum kannst du mich nicht hier segnen? Warum der ganze Zirkus mit dem Rumreisen? Warum auf Wanderschaft gehen? Hier ist doch alles, was ich brauche. Doch Gott hat noch eine viel größere Berufung für Abraham damals gehabt, als er sich vorstellen konnte. Eine Berufung, die weit über sein Leben hinausreichen sollte. Ja, die bis in die heutige Zeit reicht. Was ich sagen möchte ist, du sitzt hier und bist ein Gesegneter, weil Abraham sich damals auf den Weg gemacht hat und einer Stimme Glauben schenkte, die er bis dahin gar nicht gekannt hat. Was für ein Glauben und was für ein Vertrauen. Ich bin überzeugt, dass eines der Mittel, mit der Gott uns in unsere Berufung führen möchte, das ist, dass er uns aus unserem Umfeld herausnimmt. Aus dem, was uns Sicherheit bietet. Und da, wo wir ein vertrautes Umfeld haben. Da, wo wir uns vielleicht noch so ein Auffangnetz für alle Fälle gebaut haben. Es geht darum, unser ganzes Vertrauen, unseren ganzen Glauben auf Gott zu setzen. Und das funktioniert nur da, wo wir uns nicht mehr auf sicherem Terrain bewegen. Abraham zog aus dem Land seiner Sicherheiten in eine Zukunft des Ungewissen auf das Wort eines Gottes hin, dem er vertraute. Und nun könnte man sagen, hey, super, mit so einer Verheißung im Gepäck, da lässt sich ja locker den Weg gehen. Dann kann das ja nur eine Erfolgsstory werden. Kennst du das auch? Du hast eine Berufung von Gott und scheinst, jetzt kann es ja nur eine Erfolgsstory werden. Aber wer die Geschichte von Abraham kennt, der weiß um all die Schwierigkeiten und Zweifel während seiner langen Reise, bis endlich dieser eine Nachkomme Isaak geboren wurde. Und jetzt möchte ich diesen Begriff Freiheit vielleicht neu definieren. Wenn mir das Leben von Abraham oder auch das Leben von anderen Glaubenshelden im Alten und Neuen Testament, wenn ich mir das anschaue, ist Freiheit die feste Gewissheit, dass Gott jeden Tag und zu jeder Zeit meine Situation sieht, dass er sie zulässt und dass er die Kontrolle nie darüber verliert. Abraham wurde aufgefordert, sein Vaterhaus zu verlassen. Interessanterweise nahm Abraham ja seine Familie und zumindest Teile seiner Verwandtschaft mit. Es ging darum, aus dem Umfeld seiner Sicherheiten herauszutreten. Und möglicherweise ist es auch bei dir dran. Ich möchte euch mit drei unterschiedlichen Lebensweisen vertraut machen, möchte sie mit euch angucken. Und wir wollen so durch so Lebensbrillen gucken. Durch die Lebensbrille der Armut, durch die Lebensbrille der Mittelschicht und durch die Lebensbrille des Reichtums. Während wir das machen, wirst du wahrscheinlich eine Sichtweise haben, mit der du am meisten übereinstimmst. Und das ist dann wahrscheinlich auch das, wo du herkommst. Möglicherweise hast du auch Gründe, warum die anderen beiden auf gar keinen Fall für dich stimmen können. Das ist auch in Ordnung, denn jeder hier tut das Gleiche. Wichtig ist mir auch zu sagen, es geht mir hier gar nicht darum, wer recht hat und wer nicht. Ich möchte dir schlichtweg die Augen öffnen, dass wo du doch bereits wohlhabendes Sohn oder Tochter des Königs bist, dass du da vielleicht ein Leben lebst, das nicht durch die Brille des Wohlhabenden betrachtet wird. Ich möchte durch diese drei Brillen blicken und habe mir einen Lebensbereich rausgesucht, an dem niemand vorbeikommt. Das Essen. Man hätte auch andere Bereiche wie Besitz, Geld, Kleidung vernehmen können. Doch ich finde, Essen ist sowas Elementares, dass ich mir dachte, vielleicht ist es ganz gut, ein bisschen über sich zu lachen. Es ist ja so, dass unser Verhältnis zum Essen eine Menge darüber aussagen, wie wir auch mit anderen Ressourcen unsere Grundbedürfnisse stillen. Meine Hoffnung heute Morgen ist, dass ihr euch mit einer Sichtweise wiederfindet. Möglicherweise ist es aber auch eine Kombination daraus. Und dass ihr dann auch Parallelen zu eurem persönlichen Glaubensleben ziehen könnt. Los geht's. Wenn wir mit einer Armutsmentalität ein Restaurant betreten, haben wir bestimmte Erwartungen. Wir gehen dahin, weil wir Berge von Essen bekommen. Also wenn ich schon Geld ausgebe, dann will ich den Laden auch pappsatt wieder verlassen. Hey, komm, lass uns heute zum Onkel Otto gehen. Wir sind da echt gerne. Wir haben einfach die riesigsten Portionen. Alles, was du bestellst, Bombe. Oder lass uns zum Buffet essen, zum Chinesen gehen. Wir gehen dahin, weil in dem Buffet, da kannst du dich richtig satt essen. Du bekommst dafür 10,99 alles. Du kannst dich vollstopfen, bis nichts mehr geht. Und mit dem Gedanken gehst du dahin, die werden es bereuen, dass die mich hier reingelassen haben. Wenn unser Hauptgedanke das Überleben ist, dann werden wir das Essen horten. Interessanterweise, und das merke ich auch bei mir, das Gefühl nicht zu wissen, wann wir wieder etwas zu essen bekommen, das muss nicht unbedingt der Realität entsprechen. Trotzdem verhalten wir uns so, als ob. Wir werden immer die Quantität suchen. Wenn ich den Impuls vom Horten pflege, sei es beim Essen oder beim anderen Dingen, dann hält mich das in der Tat davon ab, großzügig zu sein. Es sei denn, du triffst noch jemanden, dem es schlechter geht als dir. Dein Lebensbild wird geprägt sein von Angst, nicht satt zu werden oder Mangel zu leiden. Versuchen wir, diesen Lebensstil mal auf unser Glaubensleben zu übertragen. Wenn Gläubige ihre Bestimmung in Gott durch die Armutsbrille betrachten, dann leben sie vielleicht ein natürliches, aber niemals ein übernatürliches Leben. Sie werden sich mit ganz natürlichen Problemen herumplagen, ohne Hoffnung auf ein Eingreifen vom Himmel. Sie lernen es, Gott anzuklagen. Er, der etwas an der verzweifelten Lage tun könnte, beschließt einfach, es nicht zu tun. Da sie ein kraftloses Evangelium erleben, schaffen sie sich eine eigene Theologie, um dieses Erleben zu untermauern, indem der Himmel enorm der Erde gleichsieht, Gott so ähnlich ist wie sie selbst und das Resultat ihres Lebens bereits vorherbestimmt ist. Schicksal heißt dann der Wille Gottes. Und das begrenzte, schwache Leben nennt sich dann Demut. Und das ist ja eine biblische Tugend. Also wird es schon richtig sein. Machtlosigkeit ist eine der gravierendsten Auswirkungen von Armut. Wenn Menschen in einer Umgebung aufwachsen, wo Ressourcen knapp sind, fühlen sie sich sehr schnell an ihre reellen Begrenzungen. Durch den Mangel an Auswahlmöglichkeiten fühlen sie sich als Opfer und sie empfinden, dass ihr Leben von außen durch fremde Mächte bestimmt wird. Sie denken, dass eine Macht, die sie nicht beeinflussen können, ihr Leben beherrscht. Sie glauben an Schicksal und dass ihr eigenes Leben sich einfach passiert und dass man sich so gut wie möglich anpassen oder klarkommen muss. An Schicksal zu glauben, ist wie nachts ohne Licht mit dem Auto zu fahren. Man kann die Situation nicht wirklich beeinflussen und versucht, den Schaden so gering wie möglich zu halten, damit das Auto nicht total demoliert wird. Ich muss gestehen, dass ich das auch aus meinem eigenen Leben allzu gut kenne. Wie oft war mein Leben von Angst geprägt? Und scheinbar wichtige Entscheidungen wurden aus dieser Angst, sich jetzt sofort entscheiden zu müssen, falsch getroffen. Angst, das habe ich inzwischen gelernt, ist ein schlechter Berater. Was denkst du, warum so viele Schnäppchenangebote auf dem Markt sind, bei denen man sich sofort entscheiden muss? Oder Werbesender, die mit dem Zeitfaktor bewusst spielen, um die Leute glauben zu lassen, wenn du jetzt nicht sofort anrufst, ist das Angebot für immer weg. Es gibt auch die Angst in meinem Glaubensleben. Ich habe schon wirklich tolle Glaubenserfahrungen machen dürfen. Jedes Mal. Wirklich jedes Mal, wenn ich ihm vertraut habe und nur noch mein Vertrauen auf Gott setzen konnte, habe ich es erlebt, dass er mir treu zur Seite gestanden ist, dass sich Türen geöffnet haben, dass sich Situationen verändert haben und dass ein ins Minus rutschen, das Bankkonto einfach nicht leer wurde. Es gibt so viele Situationen, wo ich Gottes Hilfe erlebt habe. Und doch ist da immer dieser Gedanke, es ist schon so oft gut gegangen. Das kann doch nicht immer so gut gehen. Und erst vor kurzem, das ist erst ein paar Wochen her, habe ich meine Bibel aufgeschlagen und habe eine interessante Bibelstelle auch zu dem Thema gefunden. 1. Samuel 27, Vers 1. David dachte sich, eines Tages werde ich doch noch von Saul umgebracht. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich im Land der Philister in Sicherheit zu bringen. Dann wird Saul aufhören, mich im ganzen Gebiet Israel zu suchen. Dann bin ich vor ihm sicher. Also der David, der war jahrelang auf der Flucht von Saul und er dachte, hey, das kann doch nicht immer so sein. Irgendwann schnappt er mich und dann ist es rum. Früher hat er gedacht, hat er dieses kindliche Vertrauen gehabt. Und irgendwann dachte er, hey, jetzt bin ich erwachsen, jetzt denke ich wie ein Erwachsener. Aber ich glaube, wir dürfen dieses kindliche Vertrauen nie verlieren. Also David kam auch so Zweifel, das kann doch nicht immer so gut gehen. Denkst du das auch? Und interessanterweise an einer anderen Stelle, auch im 1. Samuel, da steht was ganz Tolles dazu. Da heißt es, Saul war die ganze Zeit hinter David her. Aber Gott ließ David nicht in seine Hand fallen. Wenn man dieser Bibelstelle vertraut, und ich denke, das tun wir, dann kann es 100-mal sicherer sein, als Missionar nach Afghanistan zu gehen, als Eisverkäufer in Pforzheim zu sein. Ja, überlegt mal, ja, die Taliban oder die IS, die suchten ihn im ganzen Land, aber Gott ließ ihn nicht in seine Hand fallen. Oder Eisverkäufer, einmal Erdbeer bitte. Erdbeer ist aus, wie ist aus? Oder Pommesverkäufer, einmal große Pommes, wat drauf, wie wat drauf? Also es kann recht gefährlich sein in Pforzheim. Als ich im Hirngebet anfing, erlebte ich, dass Menschen durch meine Eindrücke berührt wurden. Toll, Anfängerglück, dachte ich. Das Mal drauf, das Gleiche. So erlebte ich, Gott versorgt mich mit dem, was ich brauche für meinen Dienst. Und das habe ich lernen dürfen. Und mit der Zeit ist eine Gewissheit und ein Vertrauen gewachsen. Und die Freude, das zu erleben, dass man versorgt wird, hilft mir nach und nach auch in anderen Bereichen das gleiche Vertrauen aufzubringen. Und zu staunen, dass wir einen treuen und durch zuverlässigen Gott haben. Kommen wir zur Sichtweise der Mittelschicht. Vertreter des Mittelstandes sind wirklich frei zu essen, wann immer sie wollen. Ihre Mittel ermöglichen ihnen eine größere Auswahl. Deshalb geht es ihnen nicht um Quantität. Die Mittelschicht empfiehlt ein Restaurant etwa folgendermaßen. Oh, da musst du einfach hin. Die bieten die allerfeinsten Cordon Bleus vom Hühnchen. Wirklich gut. Und die haben die allerbesten Steaks, die man sich je vorstellen kann. Dazu eine Soße. Alles absolut lecker. Gott, gut, das kostet schon so um die 40 bis 60 Euro. Den muss man dann schon locker machen. Aber es lohnt sich total. Ach ja, da waren wir auch schon, gleich nachdem es eröffnet wurde. Mittlerweile finde ich das Lokal etwas heruntergekommen. Wir gehen lieber in ein anderes Restaurant. Da ist auch alles viel sauberer und das Essen ist echt gut. Der Wert des Essens wird über die Qualität bestimmt. Wenn etwas nicht gut schmeckt, lassen Vertreter der Mittelschicht es links liegen. Wenn aber etwas hervorragend schmeckt, zahlen sie gerne etwas mehr und kommen wieder. Sie wissen, dass sie die Wahl haben, wo sie ihr Geld ausgeben können. Wenn man ihnen beim Essen und beim Service keine Qualität bietet, werden sie diese Geschäfte nicht weiter unterstützen und es auch niemand weiterempfehlen. Diese Art zu denken findet sich häufig darin wider, wie Gläubige sich eine Gemeinde auswählen. Die Mittelschicht weiß um ihre Auswahlmöglichkeiten. Sie können in jeder Gemeinde in dem Ort gehen. Und so ist die Qualität ihrer Erfahrungen maßgeblich. Ansonsten ziehen sie weiter. Wie war die Predigt? Wie war die Kinderbetreuung? Wie schwierig war es, einen Parkplatz zu finden? Hat man uns freundlich und hilfsbereit empfangen? Wissen die nicht, dass wir in jede Gemeinde hier am Ort gehen können? Also, wenn sie unser Geld in uns halten wollen, müssen sie sich schon etwas anstrengen. Und ist denen nicht klar, dass wir jede Menge einflussreicher Leute hier kennen? Vertreter dieser Sichtweise kennen ihre Möglichkeiten und wissen um ihren Einfluss, den sie nehmen können. Weil sie durch Leistung angespornt sind, werden Gläubige der Mittelschicht Mitglieder eines von Werke orientierten Evangeliums und arbeiten deshalb für Gott. Er hat sie gut ausgebildet und in die Gemeinde gestellt. Und nun sind sie erfolgreich in dem, was sie tun. Ihre Pläne und Ziele drehen sich alle um Werke und Leistung. Je mehr wir für Gott erreichen, desto erfolgreicher ist der Dienst. Die Mittelschichtgemeinden wirken sehr businessmäßig und gefördert wird derjenige, der erfolgreich ist und sehr viel leistet. Ohne es zu wollen, bekommen wir auf diese Art ein Evangelium der bedingten Liebe und nicht der bedingungslosen Liebe. Die schleicht sich unbemerkt ein und wir sind so sehr damit beschäftigt, die Erfolge unserer Leistungsträger zu feiern, dass wir gar nicht bemerken, wie wir diejenigen behandeln, die nicht so auffallen. Schließlich verstehen wir ja, Gott liebt alle Menschen, aber die, die etwas erreichen, die liebt er mehr. Auch diesen Lebensstil habe ich schon erlebt. Machst du was, dann bist du was. Und so viel Zeit und Kraft habe ich investiert, um möglichst vorne dabei zu sein, um gesehen und bewundert zu werden. Und ganz unbemerkt und doch stetig fortschreitend schwindet deine Kraft. Du betest um immer neue Kraft, um diese Aktion, die du gerade machst, noch abzuschließen, weil schließlich ist es ja alles für Gott. Doch fragst nie, ob Gott diese Aktion gerade genauso toll findet wie du. Oder ob sie nicht nur dazu dient, dich wieder ins Rampenlicht zu bringen. Irgendwann fliegt dir dann der Spund raus. Oder mit anderen Worten gesagt, zieht ein anderer, nämlich dein Körper, den Stecker. Harte und oft schmerzhafte Erfahrungen, die ich schon selbst erlebt habe. Versteht mich nicht falsch, es geht mir nicht darum zu sagen, arbeitet nicht mehr fürs Reich Gottes, das geht auf die Gesundheit. Das will ich nicht ausdrücken. Was ich sagen möchte ist, frage Gott, was dran ist und mach das. Kommen wir zur letzten, zur wohlhabenden Brille. Die Schicht der Wohlhabenden besteht für die meisten von uns aus echt komischen Vögeln. Sie können so viel Essen in bester Qualität haben, wie sie möchten. Für sie bedeutet Essen aber auch immer Kunst. Es muss angemessen präsentiert werden. Wenn eine Mahlzeit nicht schön dekoriert ist, dann weiß ich nicht, ob ich hier richtig bin. Für mich sind Eleganz, Stil, Schönheit einfach unerlässlich. Also, wenn es Essenszeit ist, dann zeigt mir, was ihr könnt. Es muss so richtig gut gefallen. Beim Auftragen des Essens für die Reichen wetteifert man um die aufregendsten Präsentationen. In sehr teuren Restaurants gibt es keine Köche. Es gibt bildende Künstler und kreative Köche. Und wenn so ein armer Tropf ein Restaurant für Superreiche betritt, wird er angesichts der zierlichen Portionchen geschockt sein, die man ihm vielleicht mit etwas Unkraut garniert servieren möchte. Wahrscheinlich wäre er sogar wütend und käme sich reichlich verschaukelt vor, wenn er dann noch einen ganzen Wochenlohn dafür hinblättern sollte. Also abhängig von unserer gesellschaftlichen Sichtweise haben wir ein bestimmtes Verhältnis, zu unseren Ressourcen. Wenn wir ein wenig davon besitzen, erwarten wir, gerade so über die Runden zu kommen. Haben wir Geld im Überfluss, dann möchten wir selbst bei so etwas Alltäglichem wie beim Essen Schönheit erleben. Gläubige, die eine Sichtweise der Wohlhabenden haben, erwarten mehr von ihrem Leben und von Gott als nur Errettung. Errettung ist natürlich gut und sie freuen sich darüber, in den Himmel zu kommen, aber sie wissen, wie das Leben auf Erden aussehen sollte. Sie wissen, dass da viel mehr Versorgung, Schönheit, Kraft und Freude vorhanden ist, als sie jemals fassen können. Und sie leben jeden Tag darin. Jeden Tag von morgens bis abends, alles andere wäre lächerlich. Die Wohlhabenden leben jenseits aller Grenzen. Sie kennen keinen Mangel. Diese Stellung schafft in ihnen, was nur wenige erleben, eine Haltung des Überflusses. In einer Realität zu leben, in der man mehr hat, als man aufbrauchen kann, schafft auch ein Verantwortungsbewusstsein unter den Wohlhabenden. Ihre Rolle im Leben beschreibt man am besten mit Noblesse obligée. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich bin kein Franzose. Okay, gut. Dieser Ausdruck aus dem Französischen bedeutet etwa, dass jemand, der in den Adel oder in den höheren Gesellschaftsschichten geboren wurde, sich auf ehrenhafte und großzügige Art gegenüber den weniger Privilegierten zu verhalten hat. Also Adel verpflichtet. Der Wohlhabende ist überaus großzügig. Wenn wir als Gläubige verstanden haben, wie es Ulrike in dem tollen Bild gezeigt hat, dass wir bereits den Wechsel vom Waisenkind zum Königskind vollzogen haben, oder wie Michael es ausgedrückt hat, dass wir gelernt haben, mit diesen dunklen Flecken in unserem Leben umzugehen, dann werden wir einen Lebensstil der Wohlhabenden kultivieren. Wir werden in den Himmel sehen, dann zapfen wir den Himmel an. Wir werden dann auch erkennen, dass uns alles offen steht, weil wir in die königliche Linie der Familie Gottes eingepflanzt wurden. Aus dieser Identität heraus entsteht eine Verantwortung, dass wir die uns zur Verfügung stehenden unermesslichen Schätze nutzen, damit wir anderen dienen. Wenn wir ab jetzt glauben, dass uns grenzenlos viel zur Verfügung steht und das Gewicht dessen begreifen, was wir damit tun sollen, dann werden wir die Verheißung verstehen und als Realität erleben. Um was ihr mich bittet, es wird euch gegeben. Das Übernatürliche wird noch mehr in unser Leben hineinbrechen und endlich werden wir die Angst verlieren, die uns so lange in unserer christlichen Kultur war. Die Angst, die aus einem Lebensstil herrührt, in dem man nichts von der wunderbaren Realität erfährt, die Seiten der Bibel füllen. Obwohl wir bekennen, dass wir an sie glauben und dass wir sie leben. Zu viele Jahrhunderte lang hat ein religiöser Trugschluss versucht, die Gedanken der Gläubigen zu beherrschen und sie davon zu überzeugen, dass Reichtum die Wurzel allen Übels sei, dass man umso geistlicher ist, je weniger man hat. Wenn man irgendwie ein armer, schwacher, ungebildeter, demütiger Christ ist, dann jubelt Gott im Himmel darüber. Zugegeben, in der neuesten Zeit in der amerikanischen Kirche ist das Ganze ins andere Extrem verfallen und man hat das sogenannte Wohlstandsevangelium geprägt. Das brachte viele Christen dazu, kraftvolle PS-Schlitten und einen bequemen Lebensstil mit vielen Trösterchen nachzujagen, anstatt einem kraftvollen Lebensstil und dem Tröster selbst. Aber bei der Haltung der Fülle geht es in keinster Weise um Geld oder Götzendienst. Es geht um Freiheit. Mit vier Fragen zum Schluss möchte ich euch noch herausfordern, dass dieses Thema praktisch wird. Frage Nummer 1. Mit welchen Augen siehst du? Sehen wir nur mit den natürlichen Augen, das wäre menschlich gesehen ganz normal, oder lernen wir immer mehr mit den Augen des Glaubens zu sehen? Sehen wir nur mit den Augen des Machbaren oder sehen wir mit den Augen der Möglichkeiten Gottes? Lasst uns für die 4 Fragen, die ich euch noch stellen möchte, eine sehr bekannte Geschichte aus dem Alten Testament betrachten. Die Geschichte von David und Goliath. Da kommt David zum Kampfgeschehen dazu, geschickt von seinem Vater, um seinen Brüdern Essen zu bringen. Und er hört, wie Goliath die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. So beginnt die Geschichte. Und David geht zum König, beschrieben in 1. Samuel 17, ab Vers 32. Und David sprach zu Saul: Keiner lasse seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen und zu diesem Philister und mit ihm kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Was Saul sah, war menschlich gesehen richtig. David, du bist noch ein Kind. Du hast keine militärische Ausbildung. David, du bist jemand, der beschützt werden sollte und nicht jemand, der sich dem Kampf stellt. Vor etwa einem halben Jahr hörte ich ganz leise eine Stimme in mir, die fragte: Glaubst du? Keine Ahnung, was soll die dumme Frage? Natürlich glaube ich. In der darauffolgenden Zeit begegnet mir immer wieder Situationen, für die ich gebetet hatte und die ich in Glauben gehen wollte. Doch in der Situation handelte ich nicht, wie ich es mir vorgenommen hatte, sondern wie ich es gelernt hatte. Danach war der gleiche Gedanke wieder da. Glaubst du? Irgendwann begriff ich, es geht nicht um meinen Glauben. Bei dieser Frage hat ein kleines, aber entscheidendes Wort gefehlt. Denn die Frage war: Glaubst du mir? Jetzt war klar, es wurde nicht mein Glaube an Gott angesprochen, sondern die Frage: Vertraust du mir? Traust du mir zu, dass ich dich sehe? Dass du mir wichtig bist? Fang an, mit den Augen des Glaubens zu sehen. Frage Nummer 2. Mit welcher Stimme sprichst du? Als er vor Goliath stand, um gegen ihn zu kämpfen, legten die nicht gleich los, sondern Goliath verhöhnte und verfluchte David erstmal. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David: Komm her zu mir. Ich will dein Fleisch den Vögeln unter den Himmeln und den Tieren des Feldes geben. Ein Goliath, der menschlich gesehen dem David haushoch überlegen war, hat es nötig, seine Götter mit in diese Schlacht hineinzunehmen. Trotz körperlicher Stärke hatte er es offensichtlich nötig, David zu verfluchen. Ich glaube, dass Worte Macht haben und dass es nicht egal ist, wie wir oder was wir über andere sagen oder denken oder über uns selber aussprechen. Mit welchem negativen Gerede machen wir uns selber klein? Und welche negativen Sprüche lassen wir über andere ab? Mir passiert immer alles. Ich bin so tollpatschig. Ich bekomme immer jede Grippe. Nie habe ich das Glück auf meiner Seite. Diese vernichtenden, immer alles nie Sätze können so zerstörend sein. Hast du das gewusst? Was sprechen wir über unsere Kinder aus? Du stehst immer nur im Weg herum. Aus dir wird nie etwas. Du bist so ungeschickt. Das ist sicher ein Thema für eine eigene Predigt, doch es passt zu diesem Punkt. David wusste Goliath zu antworten, weil er ihn mit den Augen des Glaubens sehen konnte. Schaut mal, was er diesem Riesen antwortet. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, mit Spieß und mit Wurfspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnst. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf unternehmen, und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter den Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und die ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn, und er wird euch in unsere Hand geben. Viele Worte. Eigentlich wollten die sich prügeln. Es ist für unser Glaubensleben entscheidend, immer mehr mit den Augen des Glaubens zu sehen und dann auch diesem Glauben unsere Stimme zu geben. Frage Nummer 3. Mit welchem Feind beginnst du? Wir alle haben doch so unsere Goliaths in unserem Leben, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, Dinge, die wir gern schaffen würden, aber nicht schaffen. Momente, an denen wir scheitern, ja manchmal verzweifeln. Wir wünschen uns, gewisse Dinge endlich zu überwinden, oder auf dem Arbeitsplatz eine Situation, wo du angegriffen oder angefeindet wirst. Und was da mit dir passiert, ist so ungerecht und gemein. Da würdest du gerne was verändern, doch der Goliath ist so groß und du fühlst dich so klein. Schauen wir in unsere Geschichte, und auch hier ein interessantes Gespräch zwischen Saul und David. David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach, schlug ihn und entriss es ihm aus seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn beim Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat ein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll einer wie sein von jenen, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David: Der Herr hat mich von dem Löwen und dem Bären errettet. Er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach: Geh hin, und der Herr sei mit dir. Der springende Punkt hier ist: David begann nicht mit Goliath. Er kommt nicht einfach von Null auf die Bühne und will hier mal eben einen Riesenplatt machen. Es ist nicht der Übermut eines Teenagers, der nicht weiß, wohin mit seinem jugendlichen Leichtsinn. Nein, er war bereits im Kampf erprobt, treu im Stillen auf der Weide bei den Schafen. Und wie selbstverständlich steht hier: Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach, schlug ihn und entriss es ihm aus seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ja, was soll ich denn machen? Dann nahm ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. Löwen und Bären sind gefährlich. Und sicherlich hätte sein Vater verstanden, wenn er dem Löwen und dem Bären nicht hinterhergegangen wäre. Doch David, treu wie er war, riskierte sein Leben für die Schafe. Klingelt da vielleicht neutestamentlich was? Viele Jahre später wird ein Nachkomme Davids nicht nur sein Leben riskieren, sondern sein Leben geben. Kein Wunder, dass Jesus bis heute auf dem Thron Davids sitzt, oder? Erst den Löwen, dann den Bären und jetzt ist Goliath an der Reihe. Was ich ausdrücken möchte: Erinnere dich an deine Siege im Glaubenskampf. Und so fordere ich dich heute Morgen am 23.04.2017 heraus: Trete deine Herausforderung entgegen, sei es gesundheitlich, beruflich, privat, und fang an, mit den Augen und mit deiner Stimme des Glaubens in den Kampf zu gehen. Und wenn jetzt ein Goliath dran ist, dann fang an, mit den richtigen Waffen zu kämpfen. Frage Nummer 4. Mit welchen Waffen kämpfst du? Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihm einen Schuppenpanzer um. Danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nicht versucht. Da sprach David zu Saul: Ich kann nicht darin gehen, denn ich bin es nicht gewöhnt. Dann legte David es von sich ab. Und er nahm einen Stab in die Hand und er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleuderscheintasche. Und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Es gibt ja diesen bekannten Spruch: Da habe ich ihn mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Und das mag in vielen Bereichen auch richtig sein. Doch unser Gott ist anders. David hätte mit den Waffen und der Rüstung Sauls keine Chance gehabt. Habt ihr schon mal versucht, den Teufel mit seinen eigenen Waffen zu schlagen? Und ich glaube, es wird uns nicht gelingen. Wir haben auf diesem Niveau verloren, noch bevor wir in den Kampf ziehen. Römer 13, Vers 12 sagt: So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Wir sind berufen, mit den Waffen des Lichts zu kämpfen. Unser Gott scheint es nicht egal zu sein, mit welchen Waffen wir in den Kampf ziehen. Das macht auch eine andere Geschichte aus dem Alten Testament deutlich. Die Geschichte von Gideon, der von Gott berufen wurde, die Midianiter zu besiegen. Ihr kennt die Geschichte. Er stellte schließlich ein Heer von 30.000 Mann auf mit Holzwaffen, die gegen eine Armee der Midianiter von 150 bis 200.000 Mann ausgerüstet mit Streitwagen, geschmiedeten Eisenwaffen kämpfen sollte. Allein das ist schon aussichtslos. Die Geschichte endet damit, ihr kennt es, Gideon und 300 Mann. Und die durften nicht mal ihre Holzschwerter oder was sie da an Holz hatten mitnehmen. Sie waren bewaffnet mit Schofarhörnern, mit Krügen und mit Fackeln. Und so zogen sie in den Kampf. Meine Frage an dich: Glaubst du, Gideon hätte den Kampf gewonnen, wenn er an dieser Stelle ungehorsam gewesen wäre? Glaubst du, David hätte Goliath besiegt, wenn er bei der Wahl seiner Waffen auf Saul gehört hätte? Glaubst du, dass es in deinem Kampf anders ist? Jesus lebte einen Lebensstil, der den Kämpfen und den Widerständen nicht aus dem Weg ging. Doch er wusste, mit den Augen des Glaubens zu sehen, mit der Stimme des Glaubens zu antworten. Und das soll auch für uns ein Beispiel sein. Da, wo man uns flucht, sind wir berufen zu segnen. Da, wo man uns angreift, sind wir berufen zu lieben. Da, wo Egoismus herrscht, sind wir zur Gastfreundschaft berufen. Da, wo man uns auf die rechte Wange schlägt, sind wir aufgefordert, die andere hinzuhalten. Das ist nichts für Weicheier, sondern eine ganz andere Art der Kriegsführung. Gott fragt Gott nach den richtigen Waffen für deinen Kampf. Und wenn es Schofarhörner, Krüge und Fackeln sind, so unwahrscheinlich es aussehen mag, wirst du den Sieg erleben.